Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Im Gespräch mit einem Preisträger, Guido Weißhahn, hat beim Münchner Comic Festival gerade den Independent Comic Preis gewonnen, und zwar für seine archivarische Leistung. Er sammelt und forscht nämlich zur Geschichte des DDR-Comics und er betreibt die Website ddr-comics.de. Tag, Herr Weißhahn.
Hallo.
Von Beruf Psychotherapeut. Und wieso überhaupt DDR-Comic-Archivar?
Also ich bin Jahrgang 70 in der DDR aufgewachsen, habe mich schon immer für Comics interessiert. Und als ich dann so nach der Wende angefangen habe, die alten Schätze wieder antiquarisch aufzukaufen, da hat sich so eine Leidenschaft daraus entwickelt, die dann ja richtig ins Forschen und übers Sammeln weit hinausging.
Mir ist bei diesem Thema wieder aufgefallen, wie bereichernd es bei uns im Sender ist, dass einige Kolleginnen und Kollegen die DDR noch erlebt haben, dass sie erzählen können, was kulturell wichtig war und dass das dann eben hier keine kommunikative Einbahnstraße von West nach Ost ist. Also mir sagte jedenfalls dann der Kollege, den ich angesprochen habe auf Comics in der DDR vorhin, zuallererst Digge Dax und Hannes Hegen. Darüber ist zu reden. Das machen wir jetzt also. Was ist zu sagen zu Digge Dax und Hannes Hegen?
Also die Digge Dax sind drei Kobolde und das sind Comicfiguren, die Hannes Hegen erfunden hat. Hannes Hegen, ein Zeichner, Karikaturist, der schon in den frühen 50er Jahren sich seine Sporen in den DDR-Zeitungen verdiente. Und es ging damals darum, irgendwie eine Art Comiczeitschrift zu entwickeln, als sozusagen sozialistischen Gegenentwurf zu dem, was aus dem Westen reinschwemmte mit Mickey Mouse und so weiter. Und Hegen war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und bekam vom Verlag Neues Leben damals den Auftrag, eine Comiczeitschrift zu entwickeln. Und daraus wurden die Digge Dax.
Was haben die Kobolde so getan?
Die sind hauptsächlich in der Weltgeschichte rumgereist, waren im alten Rom, waren im Weltraum, haben parallel so die Entwicklungsgeschichte der Erde erzählt. Dann waren sie ganz lange mit einem sehr schrägen Ritter im Mittelalter unterwegs, Ritter Runkel. Später in Amerika zur Zeit der Befreiungskriege. Also die sind ganz schön rumgekommen sozusagen.
Absolut kosmopolitisch und jetzt nicht auf den Ostblock beschränkt. Das fällt ja dann schon mal auf.
Ja, das kann man so sagen. Tatsächlich ist es Hannes Hegen immer gelungen, so die politische Keule, die ja gern in der Presse, die für Kinder gemacht war, geschwungen wurde, weitgehend rauszuhalten aus dem Mosaik. Der Verlag hat immer wieder versucht, Einfluss zu nehmen darauf. Und er hat es irgendwie immer wieder geschickt geschafft, zu sagen, nee, also ich will dann doch lieber die Geschichten erzählen, die mir am Herzen liegen. Das Mosaik hat dem Verlag tatsächlich auch viel Geld eingespielt. Und das war natürlich ein wichtiges Argument, dass man da nicht einfach ihm reinreden konnte und wollte.
So, jetzt weiß ich, der Begriff Comics, der war nun zumindest erstmal gar nicht etabliert, sondern Bildergeschichten hieß das in der DDR zunächst. Warum?
Also da ging es tatsächlich hauptsächlich darum, sich abzugrenzen von dem als Schund- und Schmutzliteratur gebrandmarkten westlichen, amerikanischen und dann später auch westdeutschen Comics. Letztlich war das sozusagen ein bisschen Augenwischerei, weil in dem Moment, wo ich eine Geschichte sequenziell in Bildern erzähle, ist das ein Comic, das kann man drehen. Und wenn man will, Wilhelm Buschs Max und Moritz Geschichten waren genauso schon Comics. Das war eher so ein ideologisches Ding, dazu eben nicht Comics sagen zu wollen, weil es so sehr nach Westen klang.
Wo sind denn die als Bildergeschichten titulierten Comics erschienen?
Also es gab das Mosaik mit den Digge Dax, das war sozusagen eine von zwei monatlich erscheinenden Comic- oder dann eben Bilderzeitschriften. Die zweite Zeitschrift war Atze, das war so ein dünnes Blättchen, A5, 16 Seiten, wo sich immer eine politische Titelgeschichte, die also ganz klar auf ideologische Indoktrination aus war, mit bunten, relativ unpolitischen Geschichten abwechselte.
Haben Sie da ein Beispiel vor Augen?
Ja, also wenn irgendwelche Geburtstage von Arbeiterführern anstanden, dann waren die im Thema da drin, in der Titelgeschichte. Oder die Errungenschaften des Sozialismus wurden dargestellt, der Wohnungsbau in den 70er Jahren in Berlin und so. Da strickte dann der Redakteur um irgendeine Geschichte drumherum und meistens Günter Hein zeichnete die dann. Das ist ein sehr begabter Zeichner aus Görlitz gewesen. Ist dann im sehr realistischen Stil, aber das las ich halt nicht so toll wie die Mäuseabenteuer von Fix und Fax, die in diesem Heftchen immer ganz hinten dran waren und die auch bis heute noch wieder aufgelegt werden.
Wie ist man denn eigentlich an die Hefte rangekommen? Also der Erscheinungsmodus war ja jetzt eben relativ großzügig, ein-, zweimal im Monat, haben Sie gerade gesagt, und das ist nicht gerade täglich.
Also in der Regel tatsächlich monatlich, das Mosaik, Atze, Frösi, eine andere Zeitschrift, die erschienen alle monatlich. Und das Mosaik war tatsächlich trotz einer riesigen Auflage von ungefähr 500.000 Exemplaren sogenannte Bückware. Das heißt, man hatte entweder noch ein Abonnement und vererbte das weiter. Oder man rannte wie ich als kleiner Steppke am Anfang des Monats täglich an den Zeitungskiosk, bis die Verkäuferin sich das Gesicht merken konnte und mir mein Heft dann schon immer zurücklegte, sodass ich dann quasi sicher sein konnte, es jeden Monat zu bekommen.
Welcher Comic bzw. welche Publikation haben Sie denn damals in der DDR immer am freudigsten erwartet?
Für mich als Schüler war am interessantesten die Trommel, die gab es jede Woche, das war so eher was Zeitungsartiges und die wurde über die Schulen vertrieben. Da gab es also jemanden, der Trommelkassierer war, immer 10 Pfennig kassierte von jedem in der Woche und dem dafür die Trommel gab. Und da gab es seit Mitte der 70er Jahre eine tolle ganzseitige Rubrik über eine ganze Seite in Vollfarbe, Comics, die aus Ungarn importiert wurden und solche Geschichten wie Graf von Monte Cristo und so erzählten. Und das war natürlich eine kleine paradiesische Insel für Comicfans in der DDR.
Jetzt hat mein Kollege mir gesagt, wenn die zensiert waren, die Comics in der DDR, dann habe ich es nicht gemerkt. Was hat sie denn eigentlich von den Westcomics unterschieden?
Naja, ich würde sagen, es gab kaum Comics, die für ein erwachsenes oder zumindest so später jugendliches Publikum gemacht waren, hauptsächlich auf Kinder zugeschnitten. Und tatsächlich Zensur in dem Sinne, also in den DDR-Comics, glaube ich, gab es eher weniger. Die waren von vornherein schon so angelegt mit der Schere im Kopf. Also es gibt Dinge, die kann ich erzählen, ich kann lustig sein, ich sollte vielleicht auch ein bisschen der Ideologie oder der politischen Linie entsprechen. Aber jenseits davon gab es in diesem Sinne keine Zensur. Es war in der DDR so, dass die jeweiligen Chefredakteure in den Zeitschriften, die waren so, wenn man will, der oberste Zensor, was die sich zutrauten, veröffentlichen zu können oder nicht, das erschien eben.
Welchen Stand hatten denn Westcomics in der DDR? Also gab es eine Mickey Maus zumindest mal unter der Hand?
Also es gab sie zwar immer unter der Hand, aber das war quasi gesetzlich verboten. Also man durfte diese Druckerzeugnisse nicht besitzen, einführen, vertreiben und so weiter. Natürlich kam in dem einen oder anderen Westpaket dann schon mal ein Asterix-Band oder eine Mickey Maus irgendwie ins Land über Ungarn, wo die Westcomics quasi an jedem Zeitungskiosk verfügbar waren. Da schwappte einiges rein. Man konnte sich, wenn man Verlagsmitarbeiter war in Berlin, zum Beispiel die Mosaikredaktion, jederzeit aus den Bibliotheken, die auch die Westcomics im Bestand hatten, Dinge ausleihen. Also es gab schon Möglichkeiten, aber man sollte sie zum Beispiel nicht in der Schule so öffentlich auf dem Tisch rumliegen lassen. Da gab es dann schon den einen oder anderen Lehrer, der das dann eingezogen hat.
Sie haben gerade schon angesprochen, es gab einen Unterschied offensichtlich zwischen der DDR und dem Rest des Ostblocks, wie mit Comics verfahren worden ist. Wie waren die Unterschiede?
Ja, tatsächlich. Also sowohl in Ungarn als auch in der Tschechoslowakei als auch in Polen gab es viel weniger Berührungsängste mit den Comics aus dem Westen. Da wurde also viel mehr importiert, übersetzt, abgedruckt, nachgedruckt. Auch die jeweils einheimische Szene an Zeichnern war deutlich größer und produktiver. Ich denke, das Problem war, dass die DDR als ebenfalls deutschsprachiger Staat sich da viel stärker von dem westlichen System abgrenzen wollte, eben auch auf diesem Sektor. Dass das Medium Comic, Bildgeschichte ganz spezifisch zur Bildung, ein bisschen noch zur Unterhaltung eingesetzt werden sollte, aber gar nicht so einen breiten Raum kriegen, weil es ja so ein verpöntes bürgerliches Medium war.
Ich hänge gerade wieder an was anderem und zwar ganz stark dem, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, also die kollegialen Runden hier. Wir sind ja ein sehr heterogenes Team und wir haben viele Kollegen aus der ehemaligen DDR hier und immer wieder erreichen einen ja so Todesmeldungen von Schauspielern zum Beispiel. Ja. Und wenn das jemand ist, der in der DDR berühmt war, aber in Westdeutschland halt nicht, dann wissen es halt meistens auch die Kollegen aus der DDR, wissen was mit dem Namen anzufangen und die anderen teils weniger oder ich kenne die dann auch nicht. Was ist mit diesem Punkt? Dieses, was der Westen gemacht hat, das hat jeder zu wissen und jeder zu erfahren. Und auf der anderen Seite gibt es immer noch so eine Wissenskluft, ein Nichtwissen, was war. Welche Rolle spielt das für Sie?
Naja, also ich verstehe letztlich die Webseite ddrcomics.de auch so ein bisschen als öffentlich zugängliches Archiv von Dingen, die eben nur in einem Teil Deutschlands eine Rolle spielten damals. Ja, es wurde ja von all dem, was hier an Comics erschienen ist, was sowieso schon nicht so viel war, aber gelangt ja nahezu nichts außerhalb des Landes. Und insofern ist es letztlich nicht verwunderlich, dass da diese Wissenslücken bestehen. Da würde ich auch nie jemanden einen Vorwurf machen. Ja. Wenn ich Dinge nicht zu Gesicht kriegen konnte, dann konnte ich sie halt auch nicht kennenlernen. Aber insofern habe ich mich über den Preis natürlich gefreut, weil der jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit auch wieder auf die Webseite zieht und tatsächlich ich auch Rückmeldungen bekomme von Comic-Kolleginnen und Kollegen aus den alten Bundesländern, die ganz überrascht sind, was es da alles so gegeben hat und sich da dann auch schon ein bisschen rein vertiefen. Und dann hat es, würde ich sagen, auch ein bisschen seinen Zweck erfüllt.
Was nicht außer Landes gekommen ist, das konnte man natürlich nicht sehen. Aber der andere Punkt ist ja die Neugier darauf. Gibt es eine Neugier darauf zu erfahren, was war? Wie nehmen Sie diese wahr?
Also das ist mir über die, mittlerweile schon 2 Jahrzehnte, die ich mich damit intensiv beschäftige, immer wieder begegnet. Also es ist tatsächlich so, dass auch meine kleine Nachdruckreihe Abnehmer im Westen gefunden hat, die sich dann auch zurückmeldeten und ganz erstaunt waren, was doch so möglich war in der abgegrenzten DDR in dieser Hinsicht.
Wenn man jetzt auf Ihre Homepage kommt, dann, also ging es mir zumindest, also ich war erstmal erschlagen, von dieser Bandbreite der Geschichte, von den vielen bunten Bildern. Mhm. Dann kann man sich durch Comic-Strips auch so durchklicken, sich einzelne Sachen angucken. Was würden Sie aus dieser ganzen Bandbreite denn als erstes empfehlen wollen, was man sich da angucken sollte?
Also ich glaube, es würde Sinn ergeben, erstmal die kleine Einleitung zu lesen, so um so einen Überblick zu kriegen, worum es da so geht. Und ansonsten, Sie haben völlig recht, das ist über die Jahre so viel geworden. Ich würde vielleicht empfehlen, mal in die Rubrik Mosaik und Frösi reinzugucken. Das sind so die wichtigsten Comiczeitschriften gewesen. Und da sieht man dann schon viele Beispiele dafür, was da so abgedruckt worden war damals.
Und reingucken können Sie unter ddr-comics.de. Guido Weißhahn betreibt diese Seite. Danke fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern.